Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Gast ist der Journalist und Buchautor Sebastian Herrmann. Schönen guten Morgen, ich freue mich, dass Sie da sind.
Grüß dich, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann.
Wir haben vor der Sendung das Kommando gegeben, Handy aus, mindestens Flugmodus. Ich habe es auf Flugmodus gestellt, Sie ganz aus, weil Sie dem nicht trauen, haben Sie gesagt.
Mhm. Ja, das ist ein sehr großes Wort dafür, aber es ist einfach reine Gewöhnung aus alten Zeiten.
Also soll man nicht so viel rein interpretieren.
Sie sind ja
Wissenschaftsjournalist bei der Süddeutschen Zeitung, das ist Ihr Haupterwerb. Wir haben Sie aber auch eingeladen, weil Sie mehrere hochinteressante Sachbücher geschrieben haben. Mhm. Ein ganz besonderes namens Gefühlte Wahrheit, wie Emotionen unser Weltbild formen. Aber als Wissenschaftsjournalist wüsste ich natürlich am Anfang gerne, wenn wir schon die Handys jetzt richtig aus, bei Ihnen oder auf Flugmodus geschaltet haben, wie wichtig ist richtig aus?
Wahrscheinlich ist richtig aus total unwichtig, aber für mich ist das eine gefühlte Wahrheit, deren Irrationalität mir schon durchaus noch bewusst ist. Mhm. Es ist einfach reine Gewöhnung und irgendwie gibt mir das dann ein besseres Gefühl, wenn die Kiste wirklich aus ist. Jetzt hier im Studio, da weiß ich einfach nicht, was mit der Technik los ist. Und dann denke ich,
deshalb wird es ja ausgemacht, damit es keine Störgeräusche gibt. Aber mal so in echt, ich meine, es gibt ja Krimis, da ist die Rede davon, dass man sogar am besten den Akku ausbaut aus einem Handy, damit man wirklich sicher ist vor Verfolgung. Glauben Sie als Wissenschaftsjournalist daran oder sind wir damit bei Ihrem Buchthema, dass Emotionen unser Weltbild formen, weil man irgendwie den Eindruck hat, irgendein übergeordneter Mensch sitzt da und manipuliert uns alle?
Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Ich bin kein Technikjournalist, ich beschäftige mich mit den Macken der Menschen, also vor allem der Psychologie. Insofern könnte ich Ihnen wahrscheinlich jetzt einen längeren Vortrag darüber halten, wie das so ist, wenn man sich verfolgt fühlt. Mhm. Wie das der technische Aspekt ist, das weiß ich nicht. Es klingt wahrscheinlich sinnvoll. Ich nehme mal an, dass das Ding irgendwie, wenn ich es ausmache, noch weitermacht und dann noch irgendwas drin passiert. Mhm. Und wenn ich jetzt der Mafia-Boss bin oder bei der FIFA die nächste WM verkaufen will und nicht möchte, dass die Behörden mir zuhören, dann mache ich mir vielleicht wirklich mal den Akku raus. Einfach nur, um ein gutes Gefühl zu haben und mein Geheimnis ordentlich an den Mann zu bringen.
Brandaktuell, wir haben die Sendung vor ein paar Wochen in München aufgezeichnet bei den Kollegen des Bayerischen Rundfunks und vor dem Funkhaus herum fahren die ersten E-Scooter.
Ja.
Und was ist ein Glaubenskrieg gemacht worden um diese Fahrzeuge und um ihre Gefahren, dass möglicherweise Unfälle wie Sand am Meer passieren werden und ein Fußgänger sich seines Lebens nicht mehr sicher sein kann. Gleichzeitig laufen die Dinger erfolgreich bereits seit Jahren in vielen Städten weltweit. Mhm. Ist das für Sie ein Beispiel, diese Technikinnovation, dass Emotionen das Weltbild formen, laut Ihres Buchtitels?
Also da muss ich erstmal ganz ehrlich also eine Art Disclosure machen. Ich bin ein fanatischer Fahrradfahrer. Mhm. Ich fahre jeden Tag 2 Stunden mit dem Rad von und zur Arbeit. Deswegen, das sieht man jetzt nicht, habe ich auch noch diese Fahrradschuhe hier an.
Und mit Helm, vorbildlich.
Jawohl. Ja. Es heißt vor allem ein Wir-gegen-Sie-Gefühl. Das spielt ja immer eine große Rolle. Wenn die Gegenseite meine Meinung angreift, dann verteidige ich sie, koste es was wolle. Ich neige dazu, die Gegenseite zu verteufeln. Das findet man in politischen Debatten links, rechts oder Männer, Frauen, aber ganz extrem im Straßenverkehr. Da wechselt man ja ständig seine Rollen. Man ist entweder Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger oder jetzt eben E-Scooterfahrer. Und das verändert die Wahrnehmung. So ganz platt gesagt, die Idioten sind immer die anderen. Mhm. Und wenn ich mit dem E-Scooter unterwegs bin, rege ich mich ganz sicherlich ganz fürchterlich über Passanten und über Fahrradfahrer und über die bescheuerten Autofahrer auf.
Davon aus dieser Kenntnis die These folgern, dass die E-Scooter auf jeden Fall nicht so gefährlich sind, wie es in der öffentlichen Diskussion den Anschein hat?
Och, wenn die jetzt auf dem Radweg unterwegs sind und da ist es eh schon so krachvoll auf diesen Radwegen und dann fahren die da auch noch dazwischen rum in einer eigenen Geschwindigkeit, mit einem eigenen Fahrverhalten. Das macht sicherlich nicht einfacher. Jetzt spreche ich als Fahrradfahrer und nicht als Psychologe. Man braucht halt Platz für die. Man braucht Platz für solche individuellen Mobilitätskonzepte. Und Platz ist einfach in den Städten nicht, weil das Auto den meisten Platz beansprucht.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sebastian Herrmann, der hauptberuflich Wissenschaftsjournalist bei der Süddeutschen Zeitung ist und diverse Bücher geschrieben hat, das neueste Gefühlte Wahrheit, wie Emotionen unser Weltbild formen. Und ich habe mich an einer Stelle sehr ertappt gefühlt. Da schreiben Sie von den Emotionen eines guten Kontostands und eines nicht so guten Kontostands. Und dass man die Realität, die man daraus wahrnimmt, sprich, dass man überhaupt auf seinen Kontostand guckt, davon abhängig macht, ob man das gute Gefühl gerne hat, nämlich viel Geld, oder das schlechte, nämlich Sollsaldo. Mhm. Frage ich Sie ganz konkret, wie bekloppt sind wir eigentlich?
Das ist ein sehr, sehr beklopptes Verhalten eigentlich aus rationaler Sicht. Wir neigen alle dazu, uns Informationen nur dann auszusetzen, wenn sie uns gute Gefühle bereiten. Das kann sein, dass wir einen Text in der Zeitung lesen, weil der unsere Meinung bestätigt, dass wir bei YouTube uns irgendwelche Filme anschauen, die uns in unserem Weltbild Unterstützung leisten oder eben, dass wir uns nur trauen, Kontostand zu checken, wenn wir wissen, da ist Geld drauf. Und wenn das dick überzogen ist, dann macht man da lieber einen Bogen drumherum. Und das ist nicht nur als normal Sparkassen-Girokontobesitzer so, sondern das ist auch bei großen Börsenbrokern so. Also das gibt ganz, ganz.
Also wenn die schwer im Minus sind, schauen sie gar nicht hin.
Es gibt ganz tolle Untersuchungen dazu, wenn die Börsen steigen, dann checken die permanent ihre Aktienkurse und zwar auch am Wochenende, wenn gar nicht mehr gehandelt wird, wenn gar keine Bewegungen zu erwarten sind. Wenn die Aktien in den Keller rauschen, dann neigen sie eher dazu, lieber mal nicht mehr nachzugucken. Genau das Gleiche gibt es mit medizinischen Tests. Zum Beispiel in einer Studie ging es um HIV-Tests, Hochrisikogruppen, die einen HIV-Test bekommen haben, und sehr, sehr viele haben ihren Test, ihr Ergebnis niemals abgeholt, aus Angst, dass es positiv sein könnte, dass sie infiziert sein könnten.
Warum handeln wir denn so bekloppt?
Es tut weh, sowas.
Darf man das überhaupt als bekloppt bezeichnen?
Sagen wir mal menschlich, oder?
Okay.
Es tut halt einfach weh.
Ja.
Es tut weh, wenn man was hört, was man nicht hören will. Das ist so, nehmen wir mal den Partnerschaftskontext. Man weiß ja, dass man auch nicht immer alles astrein hinkriegt und hin und wieder mal ein bisschen bekloppte Dinge macht, aber wenn man es dann vom Partner aufs Butterbrot geschmiert bekommt, will man sich das anhören? Nee, oder? Da duckt man sich weg. Auch wenn man weiß, dass der andere recht hat. Das ist ja noch viel schlimmer, wenn man weiß, dass der andere recht hat. Tut es noch mehr weh.
Und wie passt das zum vermeintlichen Gegenteil, das Sie auch thematisieren im Buch, nämlich dass negative Nachrichten in den Medien auffälliger sind und also eher wahrgenommen werden vom Leser oder vom Hörer, vom Zuschauer als positive?
Das ist nur ein scheinbarer Widerspruch, dass ich die negativen Nachrichten aus dem Weg gehe, ist, wenn sie mich persönlich betreffen. Die negativen Nachrichten, die meine Aufmerksamkeit fesseln, das sind eher die großen grundsätzlichen Dinge, mit denen ich persönlich jetzt nicht unbedingt was zu tun habe. Nehmen wir zum Beispiel Flugzeugabstürze. Wir wissen alle, das Flugzeug ist statistisch gesehen das sicherste Verkehrsmittel von allen. Trotzdem bekommt jeder einzelne Flugzeugabsturz weltweit in allen Medien, auch bei uns in der Süddeutschen Zeitung, mächtige Aufmerksamkeit. Andersrum, wäre es eine Meldung zu sagen, Flug aus München ist sicher in New York gelandet? Nee, das ist normal.
Oder die E-Scooter sind jetzt schon einen Monat unfallfrei in irgendeiner Stadt unterwegs, zum Beispiel, geht auch nicht. Ne?
Würde keiner darüber berichten. Das Negative ist häufiger das Außergewöhnliche, und das Außergewöhnliche interessiert uns, und es ist sicherlich auch aus evolutionärer Sicht sinnvoll, die negativen Dinge eher wahrzunehmen, weil jetzt, nehmen wir es mal ganz, ganz plakativ, wenn der Löwe sich zeigt und es gefährlich wird, dann sollte man aufmerksamer sein, als wenn ein kleines buntes Schmetterlingsgeschöpf vorbeigetaumelt kommt.
Das klingt wunderbar.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Buchautor Sebastian Herrmann, der in der Vorzeit seines aktuellen Buchs ein Buch geschrieben hat, ich habe es gerade schon gesagt, Der Krankheitswahn, langer Titel, Der Krankheitswahn, wir sind gesünder, als wir uns fühlen und uns die Industrie glauben macht. Mhm. Passt ja im Grunde genommen auch zum Inhalt Ihres aktuellen Buchs, dass wir mit Emotionen die Fakten verdrängen. Ist es sozusagen dasselbe, nur in Richtung Krankheit?
Es ist sehr ähnlich. Es ist ein Spezialfall eines Phänomens, das uns dazu bringt, die Welt sehr, sehr schwarz zu sehen. In dem Buch Der Krankheitswahn war der Ausgang das sogenannte Gesundheitsparadoxon. Das hat mal ein amerikanischer Psychiater in den späten 80ern formuliert. Mhm. Grundsätzlich ist es so, je gesünder eine Gesellschaft wird im Schnitt, desto mehr Sorgen machen wir uns um unsere Gesellschaft. Und das Gleiche kann man zum Beispiel auch auf Kriminalität beziehen. Die Kriminalitätsraten sinken ja seit Jahrzehnten, aber wir haben permanent Angst, dass was passiert. Kindesmissbrauch sind ähnliche Zahlen. Jeder einzelne Fall bleibt unfassbar schrecklich und
aber grauenhaft. Trotzdem selten.
Trotzdem selten. Ja. Aber wir überschätzen die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, weil wir mit steigender Sicherheit jedem einzelnen Ausbruch aus dieser Sicherheit die mehr Aufmerksamkeit schenken. Auf die Gesundheit wieder bezogen ist, sagen wir mal, vor 100 Jahren, da ging es noch mehr ums nackte Überleben. Da musste man gucken, wie man was zu essen auf den Tisch kriegt und die Familie satt kriegt und dass es nicht zum Dach reinregnet. Und heute sitzen wir in unserer 5-Zimmer-Altbauwohnung schön mit Fußbodenheizung und sorgen uns so ein bisschen, was denn das eigentlich hier für ein roter Ausschlag da hinten am Ellbogen ist, und machen uns ganz, ganz fürchterlich viele Gedanken, weil wir die großen Probleme verdrängt haben. haben. Ein anderes Beispiel, um das vielleicht zu fassen, ist, hier in Bayern ist mehr oder weniger vollkommenes Rauchverbot in Gaststätten.
Ja, in Rheinland-Pfalz auch, weitgehend.
Mhm. Damals, als der Bürgerentscheid anstand, da war ich mir so ein bisschen unsicher. Ich bin so früher so mal Ex-Kneipenraucher, mal so mitgeraucht, aber nie so richtig. Und es war vollkommen normal, in so vollgedampften, engen Stuben rumzustehen. Und ich dachte, das gehört irgendwie dazu. Als das Rauchen in den Gaststätten dann vorbei war, habe ich gedacht, boah, das ist ja toll, das ist ja super. Man kommt nicht mehr raus und stinkt, als hätte man 3 Tage in der Räucherkammer gehangen.
Wohl wahr.
Und jetzt ist was Komisches passiert. Jetzt nerven mich sogar die Raucher im Biergarten. Wenn drei Tische weiter einer eine Zigarette raucht, dann denke ich, was soll das denn jetzt hier? Muss das sein? So, das jetzt übertragen auf unsere politischen Debatten. Wenn wir wieder über Kriminalität reden, müssen wir wirklich solche Angst haben? Also es bewegt sich ja, der große Trend bewegt sich ja in eine andere Richtung, als wie wir das empfinden. Es wird sicherer.
Ich meine, das Empfinden kann ich nachvollziehen, weil ja viel auch in den Medien darüber berichtet wird. Und vielleicht ist vor 30 Jahren über Kindesmissbrauch, über was weiß ich für Gewalttaten noch nicht so viel berichtet worden. Aber das mit der sozusagen persönlichen Gesundheit, von der wir ja weiß gemacht bekommen, wie sie im Buchtitel sagen, dass wir da irgendwie, dass es schlecht geredet wird. Da spüren wir doch eigentlich, Mensch, es werden alle total alt, Durchschnittsalter liegt bei über 80. Jeder kennt fast 100-Jährige, die einigermaßen topfit sind. Also da haben wir doch den klaren Fokus vor Augen und trotzdem lassen wir uns da was vormachen. Woran liegt das?
Das liegt auch daran, dass Gesundheit so ein Wert an sich geworden ist, obwohl keiner genau sagen kann, was Gesundheit denn eigentlich sein soll in dieser Laiendiskussion. Gesundheit ist ja eigentlich sozusagen die Abwesenheit von Sorge. Aber indem ich mich durch diese ständige Fokussierung auf die Gesundheit, auf mich, auf meinen Körper konzentriere, verstärke ich nur die negativen Signale.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ein Weltbild formen Sie und Ihre Kollegen auch mit der Wissenschaftsseite in der Süddeutschen Zeitung. Ich glaube, es ist jeden Tag eine Seite, auf der hochinteressante Dinge stehen aus unterschiedlichsten Richtungen. Wie filtern Sie denn raus, ob das wirklich stimmt, was da sozusagen Ihnen an Wissenschaft angedient wird oder was auch Blödsinn ist? Ich meine, Sie und ich wissen, dass in der Wissenschaft auch viel betrogen wird.
Die Wissenschaft ist nicht gefeit vor Blödsinn, das ist absolut so. Und wir sind auch nicht sicher davor, mal über eine Studie zu berichten, die sich anschließend als Unfug entpuppt. Das passiert auch uns. Es gibt allerdings schon eine Handvoll Qualitätsparameter, die wir an Veröffentlichungen anlegen können, dass man sich anschaut, wie viele Probanden sind in einer Studie untersucht worden. Ist das Ganze an Menschen oder zum Beispiel an Mäusen gemacht worden oder nur in der Zellkultur? Ist das in einem hochrangigen Fachjournal veröffentlicht worden oder eher in einem, das nicht durch besondere Qualität bisher aufgefallen ist? All solche Fragen können wir schon mal persönlich als Redakteurinnen und Redakteurinnen beantworten und dann fängt man auch an, Einschätzungen aus der Wissenschaft zu holen. Man kann ja zum Äußersten gehen und jemanden anrufen, der sich in diesem Fachgebiet auskennt und dem eine Einschätzung bitten. Ist das relevant? Ist das für die Wissenschaft, für die Disziplin relevant? Könnte das für die Öffentlichkeit relevant sein? Das ist ja nicht immer
relevant.
Relevanz
heißt ja auch sozusagen, was wählen Sie aus? Es gibt wahrscheinlich jeden Tag 1000 verschiedene wissenschaftliche Ergebnisse weltweit. 3 oder 4 davon landen bei Ihnen auf der Seite.
Ja.
Ein Wust an Dingen, die Sie da rausschmeißen. Nicht so einfach, ne?
Nee, man kann ja auch sagen, wir sind eine kleine Redaktion und wir haben die ganze Welt vor uns. Von der Galaxie bis zum Atom, von der Mikrobe bis zum Regenwaldriesen. Da können wir nicht alles machen, wir können nicht alles abdecken. Es ist vieles auch Bauchgefühl, was ist wichtig, was ist vermittelbar. Es gibt Themen, die sind wichtig, über die ist es aber fast unmöglich so zu schreiben, dass ein Laienpublikum und ein Fachpublikum gleichermaßen das Gefühl hat, dass sie da gut informiert worden sind. Quantenphysik zum Beispiel. Also ich persönlich verstehe die Texte immer nicht, bin kein Physiker.
Ich auch nicht.
Ich habe großen Respekt vor den Kollegen, die sich daran versuchen. Es ist fast unmöglich.
Wenn schwarzes Loch in der Überschrift ist, da steige ich schon aus.
Ja. Das finde ich aber irgendwie geil. Da muss ich mal eine Lanze verbrechen. Da verstehe ich auch nicht jedes Mal alles zu 100%. Aber es weckt in mir so ein fast metaphysisches Staunen. Irgendwie dieses Gefühl von unfassbarer Größe, von Ehrfurcht, was da draußen im All passiert. Das finde ich einfach toll.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hätten Sie durchaus auch für SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute einladen können in diesen Klimawandelzeiten als Motivationsguru fürs Fahrradfahren. Haben Sie letzte Stunde schon mal angedeutet, bei Wind und Wetter unterwegs mit dem Radl.
Das mache ich täglich, ja. Aber ich fahre nicht volle Pulle in die Arbeit, auch weil viel davon durch die Stadt geht und das macht keinen Spaß. Aber ich fahre Radmarathons, ich mache so Langstreckensachen. Ich fahre jetzt Ende August Paris-Brest-Paris mit. Werde auch in der Süddeutschen Zeitung darüber berichten. Das ist
eine Marathonstrecke an einem Tag, hin und zurück. Oder an mehreren Tagen, aber durchgängig, also genau, ohne Pause.
Man hat 90 Stunden Zeit, fährt von Paris nach Brest, schaut einmal traurig auf den Atlantik, dreht wieder um, fährt zurück nach Paris.
Wie viele Kilometer sind das? 800?
1230. 1230. 10.000 Höhenmeter.
Mhm. Da fahren Sie bis zu 90 Stunden durch.
Ja, ich hoffe, dass es ein bisschen schneller geht und man muss zwischendrin auch mal ein bisschen schlafen, weil sonst fällt man irgendwann vom Fahrrad.
Legen Sie sich dann irgendwann an die Bushaltestelle oder wie machen Sie das?
Ja, wahrscheinlich sowas.
Sie sagen das mit einem Gesichtsausdruck, dass sich meine Frage, ob Sie noch alle Tassen im Schrank haben, erübrigt. Das ist ganz offensichtlich der Fall. Zu Ihrem Grundgewerbe bzw. zum Thema Ihres Buchs, der Einfluss von Emotionen aufs Weltbild, gehört ja auch das, was der sogenannte Journalist Klaas Relotius da alles angestellt hat im Spiegel, also der Mann, der vermeintlich wunderbare Reportagen geschrieben hat, damit mit Preisen überhäuft wurde und dann kam das meiste als Lug und Trug zum Vorschein. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das auch für Ihr Buch ein bisschen genauer interpretiert haben, als das ein Normalmensch vielleicht getan hat.
Er hat, glaube ich, auch mal ganz viel mit Musik gearbeitet. Er hat mal eine Frau porträtiert, die vermeintlich durch die USA reist, weil bei jeder Hinrichtung eines Strafgefangenen muss eine Zeugin oder ein Zeuge dabei sein und es ist schwer, so jemanden zu finden und sie sah es als ihre Pflicht, das zu tun. Und dann beschrieb er mal, zu welcher Musik sie unterwegs ist oder eine Geschichte aus so einem kleinen Ort im amerikanischen mittleren Westen, wo er die Trump-Wähler beschrieben hat, da ging es gleich im Einstieg um einen Wald, wo vermeintlich die Drachen hausen könnten. Mhm. Und da beschreibt er genau den prototypischen amerikanischen Trump-Wähler, so wie wir oder wie, ich muss es gestehen, ich ihn mir auch vorgestellt habe, weil ich das ja sowieso schon immer so vermutet habe.
Ja, also ist ja aber die Vermutung, kann man das so folgern, dass die Vermutung, dass der typische Trump-Wähler ein ganz einfach gestrickter Mensch aus dem möglichst küstenfernen Bereich, also mittendrin in den USA ist, der nie über seine Scholle hinausgekommen ist, weitgehend in seinem Leben. Also ist das alles Quatsch?
Die gibt es bestimmt auch, aber es gibt auch Menschen, die ganz anders ticken und eine ganz andere Biografie haben und die aus welchen Gründen auch immer diesen Typen ins Weiße Haus gewählt haben. Nochmal zu uns als Publikum, wenn wir Informationen ausgesetzt sind, die uns scheinbar Recht geben, dann mögen wir das wahnsinnig gerne und den schenken wir auch eher Glauben. Das fühlt sich gut an. Wenn jemand was sagt, was ich anders sehe, dann fange ich sofort an, irgendwie das auf Widersprüche abzuklopfen. Ich gucke mal, was ist denn das überhaupt für eine Quelle? Ist das nicht vielleicht gekauft? All solche Sachen. Nehmen wir zum Beispiel die Glyphosat-Debatte um dieses Unkrautvernichtungsmittel von Monsanto. Da hatte ich als Beobachter oft das Gefühl, da sind zwei Seiten in so einem Kampf um die Deutungshoheit, die mit ähnlichen Mitteln aufeinander eindreschen. Auf der einen Seite sind NGOs wie Greenpeace und Co., die beweisen wollen, dass dieses Zeug des Teufels ist. Auf der anderen Seite ist die Industrie, ist Monsanto, die beweisen wollen, dass dieses Zeug vollkommen harmlos ist. Also das sind zwei Extrempositionen und sie sind beide damit beschäftigt, wahrscheinlich ordentlich an der Wahrheit zu drehen. Ohne dass
Sie als Wissenschaftsjournalist mittendrin und müssen halbwegs plausibel erklären, wer recht hat. Was für eine Aufgabe.
Aber allerdings, und das ist auch so ein Beispiel dafür, dass man, unsere Haltung dazu ist, das ist wahrscheinlich jetzt sehr, sehr schwer, das ganz kurz zusammenzufassen, aber so, das ist sicherlich kein ungefährlicher Stoff. Wahrscheinlich ist er nicht so gefährlich, wie er von der Öko-Seite her dargestellt wird. Er ist auch überhaupt nicht so harmlos. Aber wenn man das versucht, auseinander zu klamüsern, da kriegen wir von unseren Lesern ordentlich eins aufs Dach, weil die es nicht hören wollen und weil Glyphosat in weiten Teilen unserer Leserschaft einfach als Teufelszeug gilt und da dann eher so die linksökologische Deutung da ein breites Publikum findet.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sebastian Herrmann ist Leutegast in SWR1 Rheinland-Pfalz, Wissenschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und Autor mehrerer Bücher und im neuesten namens Gefühlte Wahrheit, wie Emotionen unser Weltbild formen. Schreiben Sie von einem schwarzen Sack, einem Experiment aus den 60er Jahren, wo ein Professor einen schwarzen Sack jedes Mal, glaube ich, in die Vorlesung gesetzt hat, in einer Universität in Oregon in den USA, um den Studenten im Grunde genommen sich selbst zu beweisen, dass man sich an sowas völlig Beklopptes wie ein schwarzer Sack in einer Vorlesung so gewöhnen kann, dass man ihn als normal betrachtet. Und Sie ziehen da in Ihrem Buch diverse Schlussfolgerungen, inwieweit das Zusammenleben zwischen verschiedenen Menschen beschreibt. Was ist die wichtigste Schlussfolgerung für Sie daraus?
Vielleicht erzählen wir nochmal kurz, wie das vonstatten gegangen ist. Da kam in diesen Seminarraum jemand reingeschlurft, der hatte einen schwarzen Sack übergezogen und nackte Füße, die unten rausgucken.
Also war schon ein echter Mensch, genau.
Ja, ist dann dazwischen den Stuhl rein durch, hat sich irgendwo hingesetzt. Der Dozent hat so getan, als sei nichts, als sei das Normalste der Welt. Und die Studenten sind natürlich erstmal irgendwie, jeder schaut, Blicke fliegen durch den Raum. Es gab nie eine Erklärung. Der kam über das ganze Semester jedes Mal. Und am Anfang waren die Studenten eher feindselig, ablehnend. Und am Ende war das sowas wie das geliebte Maskottchen dieses Kurses. Und dahinter stecken ein Phänomen in der Psychologie namens Mirror Exposure Effect. Das heißt einfach, man kann sagen, Kontakt schafft Freude. Was ich häufig sehe und was sich nicht als gefährlich, böse oder schädlich entpuppt hat, das finde ich irgendwann ganz gut. Wenn ich zum Beispiel in einer Stadt wohne, wo sehr, sehr viele Menschen aus anderen Kulturen auch zu Hause sind, mit anderer Hautfarbe oder anderer Kleidung, dann ist das halt irgendwie normal. Wenn ich irgendwo lebe, wo dann nur mal einer, der aus Afrika stammt, vorbeikommt, dann fällt der wahnsinnig auf und dann könnte das eher Ablehnung provozieren.
Erklärt das platt zusammengefasst die Tatsache, dass ausgerechnet in Sachsen mit dem geringsten Flüchtlingsanteil die AfD die größte Zustimmung hat, sogar mit der möglichen Folge, dass die AfD da irgendwann mal den Ministerpräsidenten stellt?
Das ist sicherlich zu kurz gegriffen, aber vielleicht ist es ein Faktor von vielen. Es gibt ja Untersuchungen dazu, dass dort, wo der Ausländeranteil am niedrigsten ist, die Ausländerfeindlichkeit oft am höchsten ist. Einfach auch, weil man zu weniger Kontakt hat mit ihnen, weil sie mehr auffallen. Das spielt sicherlich alles eine Rolle. Und man kann sich aber auch, jetzt wenn wir nochmal wieder zu Informationen oder zu Nachrichten kommen, man kann sich ja auch Informationen wie den schwarzen Sack so ein bisschen vorstellen. Wenn jetzt irgendwelche wilden Räuberpistolen, Verschwörungstheorien oder Fake News bei Facebook, Twitter und Co. auftauchen, dann findet man das beim ersten Mal vielleicht noch widerwärtig, seltsam, lehnt das ab. Aber wenn man das immer wieder hört, dann findet da auch so eine Normalisierung statt. Und man beginnt langsam, aber sicher.
Das heißt, man glaubt Dinge, von denen man weiß, die stimmen nicht?
Ja, zum Teil. Also es gibt da auch gute Untersuchungen dazu, dass zumindest der Widerstand nachlässt, dass man die langsam anfängt zu akzeptieren oder nicht mehr als vollkommen irrig wahrzunehmen. Und wichtig ist auch, dass einem, wenn man jetzt zum Beispiel an die Flüchtlingsdebatte denkt, das hat ja lange die AfD dominiert, diese Diskussion. Die haben über Empörung geschafft, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und wir Journalisten und die demokratische Öffentlichkeit, die hat auf jede Provokation reagiert, hat dadurch aber auch diese Botschaft der AfD wiederholt. In der Zurückweisung. Und das ist sozusagen aus psychologischer Sicht sehr, sehr geschickt, weil die dadurch permanente Wiederholung haben. Also sozusagen nehmen wir das wieder als schwarzen Sack, der taucht permanent auf. Wenn es jetzt um die Flüchtlingsdebatte geht, dann fallen vielen zuerst die Positionen der AfD ein. Und das ist nicht gut.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Ihren Kollegen in der Wissenschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung beackern Sie des Öfteren auch das Thema Impfen. Und da spielen ja neben Fakten auch Emotionen eine Rolle. Zum Beispiel der Verdacht vieler Menschen, dass Impfungen vielleicht auch verzichtbar sein könnten, dass die Pharmaindustrie mit Impfungen in erster Linie Geld verdienen will. Sind Sie da eigentlich im Kollegenkreis komplett einig?
In der Frage sind wir uns in der Wissenschaftsredaktion absolut einig, weil die Faktenlage und die Studienlage auch da absolut eindeutig ist, dass Impfungen sind sicher, Impfungen sind notwendig und Impfungen sind ein Segen für die Menschheit. Ich habe zwei kleine Kinder, 8 und 4, und man wird sofort mit Geburt mit diesem Thema konfrontiert.
Ja,
über andere Eltern. Auch beim Arzt. Ich habe mich bei der Zeitung auch sehr viel damit beschäftigt. Und dann kommt der Kinderarzt, ganz großer Typ, Dr. Arslan hieß er, der hatte so eine Stimme wie ein Märchenerzähler und ich bin selber mal ganz dösig geworden, wenn wir bei ihm waren und fühlte mich gut aufgehoben. Mhm. Dann kommt er mit der Spritze an, mit dieser langen Kanüle und da liegt mein kleines armes Baby auf der Liege und da piekst er jetzt gleich mit rein und dann fallen ihm aber all diese Sachen ein, die diese Impfkritiker oder Impfgegner in die Welt gesetzt haben. Und auf einmal ist da auch so ein Unbehagen. Ach, könnte es nicht doch sein? Muss das jetzt sein? Und dann schreit das Kind. Also,
können Sie Menschen verstehen, die aber dann auch so die Emotionen pflegen, ohne es wissenschaftlich beweisen zu können, dass sie tatsächlich Erfahrung gemacht haben, dass Kinder, gerade Kinder, auch kleine Kinder, Impfungen nicht vertragen und da möglicherweise sehr negativ drauf reagiert haben, dass man da schon in so einen gewissen skeptischen Ansatz hineinkommt?
Ja, ich kann es nachvollziehen. Es bietet ja eine Erklärung für etwas, eine vermeintliche oder eine Pseudo-Erklärung. Kleine Kinder sind ja permanent krank und da schreien permanent. Man ist als junger Vater, junge Mutter ständig in Sorge und sucht ständig nach Erklärungen. Entweder zahnen sie angeblich gerade immer oder sie vertragen irgendwas nicht. Und wenn dann auch noch kurz vorher eine Impfung war, dann ist das ja das ist eine hervorragende Erklärung dafür, warum es jetzt gerade irgendwie nicht klappt und verfestigt seine Ablehnung dann dadurch.
Machen wir es mal viel harmloser. Wenn Sie kleine Kinder haben, 4 und 8 Jahre, haben Sie wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, Kind fällt, hat eine Beule, Sie geben Arnika, Kügelchen und die Beule ist 0, nichts, in 0, nichts wieder weg. Und gleichzeitig stehen in vielen seriösen Publikationen, auch teilweise in der Süddeutschen Zeitung, Artikel des Inhalts, dass Homöopathie Placebo-Medizin ist. Dass man also auch wirkungslose Kügelchen geben könnte oder dass die wirkungslos sind.
Ja.
Kommen Sie da ins Grübeln?
Da komme ich gar nicht ins Grübeln, nein.
Ich frage mal anders vorher. Ja. Sind Sie da ähnlich einig wie bei den Impfungen in der Redaktion?
Da sind wir auch sehr, sehr einig.
Also halten Sie alle für Schwachsinn?
Ja, muss man so sagen. Also im Kinderkontext habe ich immer mehr das Gefühl, Homöopathie dient zur Beruhigung der Eltern. Das verheilt auch ohne diese Kügelchen, aber wir beobachten das dann halt nicht so toll. Wenn wir den Kind dann die Globuli geben, dann bringen wir die natürliche Heilung in Zusammenhang mit diesen Kügelchen. Ich finde es insofern ein bisschen schwierig. Also man kann ja auf der einen Seite sagen, Mai sollen sie halt machen, dann nehmen sie halt da diese Zuckerkügelchen, da ist eh nichts drin. Aber ich sehe das eher kritisch, weil ich denke, wir müssen kleine Kinder wirklich lernen, dass sie bei jedem winzigen Vorfall, bei jeder Beule sofort was bekommen, was als Medikament deklariert wird. Finde ich nicht richtig.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Eine Gebrauchsanweisung fürs Fahrradfahren, warum brauchen wir sowas aus der Feder eines Wissenschaftsjournalisten?
Weil das Fahrradfahren die schönste und anmutigste aller Fortbewegungsarten ist. Und der Mensch ist nicht fürs Laufen geschaffen, er ist fürs Fahrradfahren geschaffen. Und das erfordert.
Lernt er im Alter von 2,5, dann kann er es. Warum braucht er eine Gebrauchsanweisung?
Die Gebrauchsanweisung, das ist eine Reihe aus dem Piper Verlag. Die 1978 hat das Paul Watzlawick angefangen, ein großer Psychologe, das hieß Gebrauchsanweisung für Amerika. Das waren so literarisierte Reiseführer. Also wo man nicht lernt, da ist das Restaurant, da gibt es super Steaks und da drüben ist die Sehenswürdigkeit, sondern so ein bisschen sich Landleuten, der Kultur und den Phänomenen nähert. Und das gibt es immer noch und ist längst auf Hobbys ausgeweitet. Und ich habe mich mit den Schönheiten und den vielen verschiedenen Aspekten des Fahrradfahrens darin beschäftigt. Und da spielt Psychologie schon auch eine große Rolle.
Was ist das Wichtigste, was man jetzt so an einem Sonntag im August mitnehmen kann?
Dass Zeit auf dem Fahrrad niemals verlorene Zeit ist und einfach wahnsinnig gut tut für den Kopf. Also mir sortiert es meine Gedanken, das Durcheinander in meinem Schädel. Ich glaube, mehr oder weniger jeder einzelne meiner Textanfänge entsteht auf dem Fahrrad. Mir fällt es oft schwer, mich zu konzentrieren, wenn ich am Schreibtisch sitze. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen so ein hibbeliger Typ. Ich lasse mich wahnsinnig leicht ablenken. Das passiert auf dem Fahrrad nicht. Da kann ich vor mich hinrollen. Ich muss mich noch so ein bisschen auf die Umgebung konzentrieren. Aber gleichzeitig kann ich loslassen und die ganzen vielen Möglichkeiten des modernen Lebens, die sonst auf mich einstürmen, vom Handy über den Rechner,
geht alles auf Fahrrad schlecht.
Das ist alles weg. Und das ist irgendwie so, da finde ich die Ruhe, dass Ideen einfach von sich ankommen. Das ist vielleicht nicht bei jedem so. Bei mir ist es so, viele Freunde, die ich habe, die auch Fahrrad fahren, die erleben das
ähnlich. Zum Nachmachen empfohlen.
Ja, auf absolut. Jeden Fall.
Nennen Sie uns noch zum Schluss und zur kleinen Sonntagserheiterung aus Ihrem Buch Die fliegende Katze, 1000 Kuriositäten aus unserem Alltag. 3 besonders hervorstechende Kuriositäten.
Oh, jetzt erwischen Sie mich kalt. Das ist
Von 1000 wird Ihnen noch ein bisschen was einfallen, oder?
Das basierte auf einer Kolumne, die ich früher in der Süddeutschen Zeitung hatte. 10 Dinge, die Sie noch nicht wussten über. Das war immer zu einem Thema. Abseitiges Wissen zusammengefasst. Ist jetzt gute 10 Jahre her.
Okay.
Das ist jetzt so ein bisschen so, wie wenn Sie mir sagen, empfehlen Sie mir mal ein Buch oder wissen Sie ein Restaurant, wo ich hingehen soll.
Da fällt Ihnen keins
ein. Mir fällt tatsächlich gerade keins ein.
Lassen wir es dabei und beschließen die Sendung mit bestem Dank, dass Sie Leutegast waren. Viel Erfolg für Ihr aktuelles Buch, Gefühlte Wahrheit, wie Emotionen unser Weltbild formen. Hochinteressant zu lesen. Man hat es dann ausgelesen und hinterfragt umso mehr im Grunde genommen alles, was man so an vermeintlichen oder tatsächlichen Fakten mitbekommt.
Das finde ich ein ganz großartiges Fazit, weil es ist mir immer wichtig, ich selbst bin auch nicht vor gefühlten Wahrheiten gefeit und jede Wahrheit ist eine gefühlte Wahrheit. Sie muss sich wahr anfühlen, sonst akzeptieren wir sie nicht.
Ja.
Und wenn man sich selbst gegenüber gelegentlich ein bisschen misstrauischer wird, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
Und es gibt zum Schluss von Leute ein Geschenk und in dem Fall passt es erstens zu ihrer familiären Situation und zweitens auch zur gefühlten Wahrheit. Also im Grunde genommen ist das hier nichts anderes als so ein Strandspiel, so ähnlich wie Badminton und wie nennt man das mit diesen harten Schlägen, wo man da so ein Beachball und so weiter. Also das ist erstmal was ganz Profanes. Es heißt aber Jazzminton. Ja, und da sind so Federbälle in wunderbar bunt dabei. Aber Jazzminton, da sind sie am Strand mit ihren Kindern, spielen das und haben aber gleichzeitig auch dann das Gefühl des Jazz wahrscheinlich im Körper. Und einen ganz anderen Zugang zu dem eigentlich ganz einfachen, vielleicht langweiligen.
Ich denke nur noch in Triolen und Synkopen.
Genau.
Das muss ich ja noch ein Fass aufmachen. Ich habe lange im Verein Badminton gespielt und war Schlagzeuger.
Ist ja der Hammer. Passt.
Danke Ihnen.
Viel Spaß damit und Dankeschön, dass Sie Leutegast waren. Sebastian Herrmann, alles gut.
Vielen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.